Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Dieser Podcast wird unterstützt vom Medieninnovationszentrum Babelsberg. Das MIZ fördert innovative Projekte mit Rundfunkbezug und organisiert Veranstaltungen und Vernetzungsangebote für kreative Medienschaffende. Ich war an 2 vom MIZ geförderten Projekten selbst beteiligt und kann deren Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Wer mehr erfahren möchte, geht zu www.miz-babelsberg.de, reicht dort eure Idee ein und erhaltet Innovationsförderung für euer Startup. Der Podcast wird auch vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier Ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Heute bei mir zu Gast ist Pia Frey. Pia ist eine Mitgründerin von Opinory. Opinory ist ein Berliner Startup, das Nutzern die Möglichkeit bietet, in Online-Content die eigene Meinung zu teilen. Die Technologie bietet mittlerweile 84 Millionen Usern im Monat die Möglichkeit, die eigene Position mit nur einem Klick sichtbar zu machen. Pia arbeitet auf der Publisher-Seite, um die Beziehungen zwischen Nutzern und Redaktionen zu verbessern und Publishern zu ermöglichen, ihre Leser einzubeziehen, zu verstehen und zu monetarisieren. Ich habe Pia vor etwas über 3 Jahren in New York kennengelernt. Damals habe ich an einem Uniseminar teilgenommen und sie wurde für einen Vortrag eingeladen, um über ihr Startup Opinory zu sprechen. Und ich war total begeistert, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welchem Enthusiasmus sie über ihre Erfahrungen gesprochen hat. Wer mehr über sie lesen möchte, folgt ihr einfach auf Twitter über Pia_Frey, das ist Pia_Frey. Und wer mehr über das Startup Opinory erfahren möchte, geht einfach auf deren Webseite, das ist opinory.com, Opinary. Hallo Pia, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Hallo Linda, sehr schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Ich muss zugeben, als ich über den Podcast zum ersten Mal nachgedacht hatte, habe ich zuerst an dich gedacht tatsächlich.
Und nein, mir so, was für eine
Ehre. Ich möchte
dich
unbedingt interviewen zu Opinory. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich war jetzt schon hier oben in deinen Büros oder in euren Büros und auch unten. Es ist ja doch echt ganz schön groß. Ihr beschäftigt mittlerweile 60 Leute an, ich glaube, 3 verschiedenen Standorten. Vielleicht kannst du ja mal kurz am Anfang erzählen, was Opinory eigentlich ist.
Ja, ich habe gerade wieder beschämt, als du vorgelesen hast, beschämt gedacht, dass wir mal unsere Beschreibung, die wir so rausgeben, vielleicht noch mal überarbeiten sollten und einfach griffiger machen sollten, damit man auch versteht, was gemeint ist. Also Opinory kennt vielleicht manche Zuhörerinnen. Das ist, wenn man manchmal einen Artikel liest, da begegnet einem dann manchmal eine Frage im Text und so ein Barometer, auf dem man sich positionieren kann. Und danach sieht man, wie andere Leser des Artikels abgestimmt haben. Das ist Opinory und das ist eine Technologie, ein neuer Weg, um Usern erstmal im Internet oder in Artikeln die Möglichkeit zu geben, sich zu Themen zu positionieren, ohne einen sehr langen Kommentar schreiben zu müssen. Das ist sozusagen eine sehr schnappschussartige Aufnahme eines Stimmungsbildes, was von unseren Kunden, was Werbetreibende und Publish-Verlage, Digitalverlage sind, die Möglichkeit gibt, mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Und das haben wir gemacht, weil uns irgendwie aufgefallen ist vor einigen Jahren, vor vielen Jahren inzwischen, dass auch damals schon die so Interaktionsmöglichkeiten, die man so, denen man in Social Feeds begegnet, mannigfach sind und wo man ständig irgendwie partizipiert. Aber wenn man sich im Rest des Internets bewegt, und man muss ja sagen, es gibt irgendwie 2 Internets, die Internets der Gaffas und dann gibt es irgendwie das Open Web. Und wenn man sich in diesem zweiten Internet, dem Open Web, bewegt, da ist man komplett passiv unterwegs. Und wir glauben aber, dass es, dass die da unterwegs sind, eben vor allem Verlage, eine Möglichkeit haben sollten, einen Direktkontakt mit ihren Usern herzustellen, weil anders lassen sich einfach sehr schwer Direktbeziehungen aufbauen und das gleiche gilt für Werbetreibende. Und das ist sozusagen so Opinui ein kleines Ökosystem, was Usern da eine einfache, spaßige Interaktionsmöglichkeit gibt und damit Beziehungen aufbaut für unsere Kunden.
Und ihr habt ja 2016, habt ihr gegründet, ne? Oder 2017, so in dem Dreh ungefähr?
Im Grunde wahrscheinlich, ich glaube, Anfang 2016. Es ist so ein bisschen schwammig, weil wir sozusagen in einer Frühform das erstmal als Nebenprojekt gemacht haben und ich vergesse immer, wann wir
dann offiziell… Bevor es dann zur GmbH wird, ne? Ist das
genau.
Immer dann noch so ein bisschen, genau.
Genau.
Und ihr seid ja seitdem sehr erfolgreich unterwegs und du hattest in dem aktuellsten Blogpost von Entwicklungsschüben gesprochen und der Diskrepanz zwischen, oder nicht Diskrepanz, aber so ein bisschen dieses Kämpfen zwischen Ursprung, wer seid ihr eigentlich, bis hin zu, wie entwickelt ihr euch weiter? Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen von diesen Entwicklungsschüben sprechen.
Ich hatte da so einen Glücksmoment vor einem guten halben Jahr, als ich mich so durch so einen alten Ordner gekämpft habe und da das erste Paper gefunden habe, wo ich aufgeschrieben hatte, was denn so die Idee wäre, mit einem anderen Namen und also sehr so im Rückblick lesend unbeholfen aufgeschrieben. Aber wunderschön zu sehen, dass wir eigentlich genau das immer noch machen. Also damals war, da stand kein Geschäftsmodell auf dem Papier, aber es stand einfach da, was wir für User im World Wide Web machen wollen, nämlich eine neue Partizipationsmöglichkeit schaffen und eine Möglichkeit, an Debatten teilzunehmen. Und von daher haben wir uns eigentlich gar nicht weiterentwickelt.
Aber es ist ja eigentlich cool, ne? Das heißt also, die Kernidee ist geblieben. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ob sich das irgendwie dann doch weiterentwickelt bzw. verändert hat.
Also natürlich verändert und natürlich kommt mit, wenn man irgendwann sich fragt, was ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell, kommt da auch ein neuer Schwerpunkt dazu. Wir haben aber, glaube ich, einfach eine sehr starke DNA, wo, wenn man irgendwie so mit dem Team reden würde, was wollen wir eigentlich schaffen? Was für einen Mehrwert wollen wir bringen? Wie steht das mit Journalismus in Zusammenhang, was ja auch sehr am Anfang unserer Geschichte von Anfang an eingebacken war? Dass man diese Komponente bei jedem in einem Satz kommuniziert bekommt mit der sehr kommerziell getriebenen und also ehrgeizigen Komponente daraus ein profitables, erfolgreiches Unternehmen zu machen. Und das ist uns eigen und darauf bin ich stolz, dass wir diese Balance, diesen Balanceakt machen. Etwas Gutes schaffen wollen und damit ein wertvolles Unternehmen aufbauen wollen, das wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das ist aber immer wieder ein Balanceakt.
Ist die DNA, ist das eine bewusste Zusammenfassung von dem, was ihr sein wollt? Oder ist das jetzt Zufall, dass ihr an dieser DNA euch weiter entlang hangeln könnt?
Zufall würde ich nicht sagen. Also meine Erfahrung ist, oder mein Eindruck ist, dass der Fisch ja immer vom Kopf stinkt. Also alle Probleme, die wir haben und alles Gute, was wir haben, ist irgendwie auf irgendeine Art zurückzuführen auf die Konstellation, die wir im Gründerteam haben. Auf das, was da fantastisch funktioniert und auf das, was natürlich wie in jedem Team nicht fantastisch funktioniert. Und diese DNA, diese Anspruchshaltung von gesellschaftlichem Mehrwert und wirtschaftlichem Erfolg, die sitzt ganz tief drin in unserer Gründungsmannschaft. Und die verzweigt sich von da in die verschiedensten Seen und dieses Unternehmenskörpers.
Ja, gibt es da so bestimmte Konflikt- oder Reibungen, die ihr immer wieder austragen müsst?
Selbstverständlich. Also erstmal, unser Geschäftsmodell funktioniert ja mit zwei Kundengruppen. Das sind Werbetreibende und das sind Digitalverlage. Und die operieren auch in zwei separaten Teams. Und die haben im Grunde gleiche Interessen. Wir wollen für beide Kundengruppen direktere, bessere Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufbauen. Dann in der Ausformung aber natürlich unterschiedliche und konkurrierende Interessen und Needs. Und das ist so ein konstanter und immer eingebauter Konflikt. Was ist wichtiger? Was macht man denn jetzt als erstes? Und das bleibt auch so.
Ja, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen konkreter auf das Tool auch eingehen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das Backend zum Beispiel aussieht.
Also das ist das Tool, zum Beispiel den Tacho, den man als User kennt, der stellt im Grunde 2% unseres technischen Gesamtsystems dar. Und der große Teil ist genau darum gebaut, dass nicht einzelne Menschen, die sowieso wenig Zeit und sehr viel zu tun haben, sich nicht damit beschäftigen müssen, was passt denn hier jetzt für eine Werbeanzeige rein? Das würde ja auch kein Redakteur machen. Sondern dahinter steht ein System, was aus einem riesigen Pool von Umfragen, die teilweise von uns gebaut sind, die vielfach von unseren Kunden und Partnern erstellt sind, die aus diesem Pool von Fragen kontextuell, semantisch die richtige Frage in den richtigen Artikel spielen und damit die höchstwahrscheinliche Partizipations-Engagement-Rate generieren, was sozusagen unsere Benchmark ist. Wir wissen, wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn viele User bei einer Frage mitmachen und die als eine relevante Frage ansehen, wo sie das Ergebnis sehen wollen. Und das funktioniert in dem Sinne so, dass der Redakteur zwar selber eine Umfrage in seinen Artikel einbauen kann, eine redaktionelle Frage, wenn er wissen möchte, wie steht der Corona-Puls meiner Leser heute, dann kann er da manuell eine Frage einsetzen. Aber von diesen Umfragen, die einem so im Internet immer mal wieder begegnen, ist der große Großteil automatisch distribuiert. Das heißt, da sitzt ein Skript im Backend des Redaktionssystems, was semantisch kontextuell und mit einem großen Teil künstlicher Intelligenz getrieben versteht, was ist hier die richtige Frage und die da automatisch an eine vordefinierte Stelle sitzt. Und das kann eine redaktionelle Frage sein und das ist in 80-90% der Fällen ist das auch eine redaktionelle Frage.
Oder, was heißt das, redaktionelle Frage?
Das heißt eine Frage, die die Redaktion eines unserer Partners im Interesse, im Erkenntnisinteresse oder als einfach als relevant sieht und ihren Lesern stellt. Das heißt, die Ergebnisse davon gehen nur an die Redaktion. Und was im Nachgang der Frage passiert, verfolgt Redaktionsinteressen in vielen Fällen, wie zum Beispiel nach dem Abstimmen ein Leser in das Abo zu konvertieren oder in den Newsletter. Das sind redaktionelle Fragen und gesponserte Fragen sind unsere Werbemittel. Das heißt, unser Werbepartner Toyota macht eine Kampagne zur Zukunft des Fahrens. Da erstellen wir dann ein Set von Fragen zu diesem Thema, die als Anzeige gelabelt von Toyota gesponsert in die Artikeln auftauchen. Und da einen Interaktionskanal von Toyota auf diesem Thema darstellen und da sozusagen eine tiefere Aufmerksamkeit von ihrer Zielgruppe, als das halt so übliche Werbemittel, so Display-Banner, die einen anspringen von der Seite, als es man von dieser Art kennt.
Das heißt also, ihr arbeitet auch journalistisch?
Ja, wir haben sozusagen ein Redaktionsteam, das unsere Redaktionspartner dabei unterstützt, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen und da die richtigen Erkenntnisse draus zu ziehen. Und strategische Verlagsziele zu verfolgen. Das heißt, wenn ein Verlag sagt, wir haben jetzt hier ein neues Abo-Modell, dann werden wir das systematisch über diesen Interaktionskanal, den wir haben, pushen, indem wir da User in dieses Abo-Modell konvertieren zum Beispiel. Und dann haben wir eine Branded-Content-Seite und eine Sales-Team-Seite, die mit unseren Brandpartnern zusammenarbeitet und da Kampagnen erstellt und da die richtigen gesponserten Fragen definiert und ins System spielt.
Und kann es bei den Redaktionsfragen zum Beispiel sein, dass eine Frage, die ursprünglich von Spiegelredakteuren kommt, auf den Seiten vom Tagesspiegel?
Nee, das sind sozusagen geschlossene Systeme. Es kann sein, dass unsere Redaktion, also jetzt eine Frage, fürchten Sie sich vor Corona? Die ist für ungefähr 98% unserer Redaktionspartner gerade passt ins Themenspektrum. Und das heißt, diese eine Frage, die findet dann auf verschiedensten Seiten statt. Aber die Ergebnisse, die man sieht, sind dann nur die Tagesspiegelergebnisse oder nur die Spiegelergebnisse. Sozusagen separate Polls mit Gesilo, mit deren Ergebnisse in ein eigenes Silo einfließen.
Ja, das hatte ich auf dem Tweet gesehen, dass das jetzt eine tatsächlich sehr relevante Frage ist. Ne? Und auf Focus Online war das irgendwie gerade. 1 Million Leser haben darauf reagiert. Ne?
Ja, 1 Million Leser haben abgestimmt, da innerhalb von 2 Wochen oder sowas. Was wir da gerade auswerten, das ist wirklich spannend. Nämlich, also diese Frage, haben Sie Angst vor Corona oder fürchten Sie sich vor Corona, wird gerade über unser komplettes Portfolio, egal in welchem Land, und egal wie spezialisiert oder general interest-lastig die Seite ist, gestellt. Und was wir uns da gerade angucken, ist einmal, wie unterscheiden sich die Angstpegel so nach Publikation, das heißt ein Medium wie Focus, das sehr kurz getaktet und intensiv über dieses Thema berichtet.
Super spannend, ja.
Haben die Leser da mehr Angst als auf Manager-Magazin oder ja. haben die auf Manager-Magazin mehr Angst, weil die da von den wirtschaftlichen Interessen vom Coronavirus ja. ausgehen? Wie entwickelt sich der Pegel über Zeit? Da haben wir zum Beispiel eben, als es in Italien losgeht, einen kollektiven Peak gesehen, wo einfach die Angstkurve massiv in die Höhe schnellte. Oder die Komponente, wie verteilt sich der Angstpegel nach Regionen? Also sind in NRW Leute besorgter als im Nordosten Schleswig-Holsteins?
Das finde ich so spannend und ich glaube, das ist auch so eine der, oder so ein richtig großer Wert bei euch. Ihr habt über Zeit, stellt ihr immer wieder Fragen, die relevant sind und wo ihr so viel Rückmeldung bekommt durch Meinungen. Was passiert da mit diesen Daten? Also ihr wertet die aus für die einzelnen Publisher, aber über Zeit bekommt ihr da ja wirklich einen richtigen Speckmantel an Daten. Das ist ja richtig Gold, ne?
Ja, es ist sozusagen, es ist Gold in einem Erkenntnissinne. Es ist nicht Gold in einem kommerziellen Sinne. Das heißt, wir verkaufen da keine Daten weiter. Wenn ein Werbepartner eine insights-getriebene Kampagne macht, das heißt, es geht ja der Brand primär darum, am Anfang einer Kampagne zu verstehen, wie tickt denn meine Zielgruppe hier genau zu diesem Thema, dann werden diese Ergebnisse ihrer Fragen natürlich aggregiert an sie zurückgespielt, aber im weiteren Sinne sind sozusagen diese Daten auf einer aggregierten Ebene Geschichten, die da erzählt werden. Wo wir auch noch viel besser werden wollen und müssen, diese Geschichten zurück in unsere Newsrooms zu tragen und selber zu aggregieren. Und da ist vom Anfang des Gesprächs ausgehend so dieser Balanceakt zwischen sehr journalistisch getrieben und auch irgendwo missionsgetrieben zu sein und kommerziell getrieben zu sein, ist eine klassische Konfliktzone. Weil wenn wir eine große Auswertung zu Corona machen und daraus selber einen Artikel machen und den unseren Newsroom-Partnern zurückstellen, dann lässt sich das kommerziell vielleicht unter Marketingmaßnahme klassifizieren, aber nicht in Geldwert beziffern. Aber das ist halt so, da macht es halt richtig Spaß. Und dafür die Zeit zu finden, die Ressourcen zusammenzubringen, um da tief reinzugucken, das ist immer wieder ein Abgleich mit, ist jetzt wichtiger, dass wir unser Sales-Ziel X erreichen oder ist jetzt das wichtiger? Aber das ist immer natürlich herausfordernd, das zu balancieren.
Gibt es andere Trends, irgendwelche Umfrage-Hits in den letzten Monaten, die du ausmachen konntest?
Im Grunde ehrlich gesagt, also dieses auf einer Reichweiten-Ebene, hässlich das zu sagen, aber profitieren wir genauso wie alle Redaktionen von einer sehr einfach nicht aufhörende Nachrichtenlage. Also da reiht sich Thüringen an Hanau, an Corona. Mhm. Und alle diese Themen sind wahnsinnig meinungsstark. Oder da hat man eine sehr meinungsstarke Audience zu. Und die überlagern einander und sind unfassbar in dieser Taktung. Und das sind auch die dominanten dominanten Umfragethemen. Ja. Ansonsten, also wenn das ruhiger ist, dann sehen wir hatten mal, ich glaube, es war 2016 oder sowas, war die erfolgreichste Frage eine absolut Nachrichtengeschehen eher unrelevante oder zumindest nur entertainmentmäßig relevante Frage, irgendwas von Pietro Lombardi und seiner Sarah. Und solche Fragen, genau, haben auch eine sehr hohe, also einfach eine hohe Schlagkraft. Und wir werten einmal in der Woche und einmal im Monat wiederum die Top-Fragen der Woche und des Monats aus. Und da ist auch spannend zu sehen, dass häufig hyperlokale Themen ganz weit vorne sind. Also sollte das Rathaus ein neues Dach bekommen, das Rathaus in, weiß nicht, Neuruppin-West, ja, das hat eine sehr, sehr, sehr starke Meinungsgetriebenheit.
Mhm. Mhm. Das hört man ja eigentlich immer wieder, ne? Dass die lokalen Nachrichten relevanter sind als alles andere. Und das ist ja interessant, dass sich das bei den Umfragen auch so widerspiegelt.
Ja.
Auf so einer ganz persönlichen Ebene, also dadurch, dass du ja immer die Ergebnisse der Umfragen siehst, gibt es da große Überraschungen? Also hast du dadurch vielleicht auch manchmal deine Meinung geändert?
Also erstmal, ich habe noch nie meine Meinung geändert, basierend auf einem Ergebnis, was ich da gesehen habe. Aber das macht auch einen Teil unserer Mission aus, dass ich sehr überzeugt bin, dass dass es wichtig ist, Meinungen zu haben. Man muss sie nicht überall ausdrücken und in jedes Kommentarforum schreiben, aber irgendwie als aktives Mitglied einer, als aktiver Bürger einer Demokratie sollte man zu entscheidenden Themen eine Meinung entwickeln. Das ist aber gar nicht so einfach. Und Fragen zu stellen ist ein sehr direkter Weg, um jemanden zum Nachdenken zu bringen, ja, wie stehe ich da eigentlich zu? Und auf unsere Fragen, die zirkulieren, von denen ich ja keine selber erstelle und die mir aber eben an allen Ecken und Enden meines Alltags begegnen, auf die hin ändere ich oft in meine Meinung, indem ich mir manchmal erst eine bilde, weil ich mich frage, oh ja, was denke ich denn dazu? Oder,
geht mir übrigens auch so.
Ja, ja. Oder beim zweiten Nachdenken sie nochmal justiere. Zweitens sehen wir eine interessante Tendenz in Deutschland, die haben wir jetzt länger nicht mehr überprüft, aber die war sehr signifikant, als wir es uns angeguckt haben. Nämlich in Deutschland gibt es eine Eigenheit dieser Audience von sind so 20 Millionen Votes im Monat ungefähr in Deutschland, wo wir sehen, dass User eine überdurchschnittliche Tendenz haben, ihre Meinung nachabstimmen, nachdem das Ergebnis sichtbar wird und da man damit sieht, was hat die Mehrheit gesagt, sich selber ein Stückchen näher zur Mehrheit zu positionieren. Mhm. Und das ist auf internationalen Publishern, wo wir uns das angeguckt haben, nicht sichtbar, sondern ist eine deutsche Eigenheit, die, ja, die durchaus zum Nachdenken bringen kann. Ich selber habe eine absurde Kompetenz entwickelt, dass ich von unseren Redaktionspartnern fast immer genau sagen kann, wo die Audience steht.
Krass.
Also mein eigenes Nadelbingo spiele ich jetzt nicht systematisch.
Nadelbingo?
wo steht hier die Audience? Kann ich erschreckend akkurat vorhersagen.
Das glaube ich.
Ich weiß nicht, was ich mit diesem Inselwissen jemals anfangen soll.
Ja, irgendwas in Marketing. Du musst irgendwas mit Medien machen.
Ich bin Gott sei Dank dabei.
Du bist ja von Hause aus Journalistin.
Ja.
Und du arbeitest ja auch noch journalistisch. Also du podcastest, du schreibst Blogbeiträge. Vermisst du das manchmal, mehr in diese Richtung zu arbeiten?
Also ich freue mich, dass ich das an verschiedenen Stellen verbinden kann. Zum Beispiel im weltberühmten OMR Media Podcast. Entscheider aus der Medienbranche werden von mir interviewt. Entscheider und Entscheiderinnen aus der Medienbranche. Ich vermisse natürlich manchmal diese Art des Arbeitens. Es ist ein sehr anderes Arbeiten. Es ist sozusagen sich alleine in Themen einbohren und selber diese Erkenntnismomente haben, indem man sich tief mit einem Thema beschäftigt. Hier habe ich auch sehr viele Erkenntnismomente, aber es ist sozusagen ein vollkommen anderes Arbeiten. Und deswegen suche und finde ich auch meine Wege immer mal wieder irgendetwas so journalistisches in der Art irgendwie zu produzieren. Oder ich komme da auch nicht aus meiner Haut, das zu tun. Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann an einem späteren Punkt meines Arbeitslebens nochmal singulär journalistisch zu arbeiten, kann ich mir total gut vorstellen, obwohl ich da auch sehe, dass ich die Kompetenzen und Skills, die in Redaktionen gefragt werden, da bin ich jetzt auch schon nicht mehr am Puls der Zeit. Aber schreiben oder, am liebsten schreibe ich eigentlich, ich glaube, das werde ich immer auf irgendeine Art tun. Weiß aber niemals, ob ich mir noch so diesen Journalistinnen-Stempel geben kann.
Wie sieht denn dein Alltag jetzt aus?
Oh, das werde ich so oft gefragt und das ist halt ja schwierig, weil der so unterschiedlich ist. Ne? Also, es ist im Grunde, er setzt sich zusammen aus teilweise auch oder viel auch sehr ad hoc teamgetriebenen Verantwortlichkeiten. Das heißt einfach, hier sitzt ein Haufen Menschen und ich fühle mich dafür verantwortlich, dass die Stimmung gut ist, dass Leute wissen, was sie tun sollen, auch wenn sie nicht in direkter Verantwortung von mir stehen, dass wir ein System haben, in dem wir arbeiten, wo jeder bestmöglich funktionieren kann. Und das kann bedeuten, wir überarbeiten müssen, unsere Lernpläne überarbeiten oder Entwicklungspläne oder es steht eine Offsite an, was ist denn da jetzt das Thema dieser Offsite, was wollen wir da rauskriegen, also so ein Tag, wo wir uns als Team rausziehen. Also diese teamübergreifenden Verantwortlichkeiten sind ein Aspekt, dann operative Verantwortlichkeit im Publisher-Team, das heißt das Team, was ja mit unseren Verlagspartnern zusammenarbeitet. Da involviert sein ist nicht so, dass ich selber da Accounts betreue, aber ich arbeite eng mit dem Team zusammen, was das tut. Und da gibt es eben weitreichende strategische Fragen und sehr konkrete, akute Fragen. Jetzt gerade ist das zum Beispiel nochmal eine Veränderung des Datenschutzgesetzes, wo wir unser Vertragswerk updaten müssen. Und das ist ja, nachdenken und koordinieren und sehr viel mit Menschen sprechen. Und dann sind es, aber das lässt sich nicht so in Zeit beziffern, sondern das ist eher so das, was aber ein großes Volumen des Kopfes einnimmt, einfach dieses konstante Nachdenken, wo steuert das, wo geht das hier gerade hin? Also jetzt zum Beispiel Corona. Was heißt das für unsere Sales-Ziele im zweiten Quartal? Lässt sich nicht sagen. Wie müssen wir da jetzt vorausplanen, um einen Puffer zu schaffen, falls da sich ganz schnell ganz viel bewegt? Ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Ich hoffe, wenn er gehört wird, dass man da schon so...
Nicht mehr gehört.
Ja, das ist wunderschön, wenn man das hören kann und sagt, ach ja, damals hatten wir solche Sorgen.
Ja.
Genau, aber solche sozusagen vorausgreifenden Themen. Wann brauchen wir wieder Geld oder wann sind wir profitabel? Was muss dafür passieren? Wo sind wir hinterher? Sowas ist ein großes Thema in meinem Kopf.
Und sicherlich auch, also als Fragestellung gemeint, immer wieder auf den Tisch zu bringen, diese Diskrepanz zwischen wirtschaftlich profitabel und Mehrwert schaffend. Also ist das auch so ein Themenbereich, den du immer wieder beackerst? Oder generell ist das bei euch ein Thema, was immer wieder hochkommt?
Also die Art, wie wir wachsen wollen, ist ein Thema, das immer wieder hochkommt. Mhm. Und da haben wir auch jetzt gerade im letzten Jahr nochmal unsere Richtung angepasst, weil wir, nachdem wir so eine also Frühphase hatten, wo es Opinory nur als kleines Nebenprojekt gab, wo es aber so eine überraschend schnelle organische Ausbreitung gab, irgendwie überraschend viel Aufmerksamkeit mit Grimme Online Award und so weiter, wo man gemerkt hat, hier ist Potenzial und uns zu dem Punkt geführt hat, jetzt können wir hier Geld aufnehmen und da ist ein richtiges Geschäftspotenzial hinter. Und dann haben wir sozusagen Risikokapital von VCs aufgenommen, auch ein paar Angels, wo das Wachstumsmodell ja ist, also wachsen, vor allem umsatzseitig wachsen, so schnell wie möglich, no matter the costs, also nicht profitabel zu sein, ist nichts Schlechtes. Schlecht ist, wenn du nicht schnell genug wächst. Und das war sozusagen unsere...
Wachsen bedeutet Partner finden oder?
Reichweite und Umsatz. Mhm. Also den messbaren Wert des Unternehmens aufbauen. Und der messbare Wert ist eben von einer VC-Perspektive jetzt nicht, wie viele Menschen, also ist jetzt nicht Purpose-getrieben oder nicht zwangsläufig, sondern ist es eher, wie viele Menschen erreicht das und wie viel Umsatz generiert das? Was ja direkt miteinander zusammenhängt in unserem Fall. Wie viele Partner und welche Partner sind da an Bord? Wie groß ist der wiederkehrende Kundenstamm und so weiter?
Ja.
Auf einem sogenannten Hyper-Growth-Kurs ausbreiten, so schnell wie es geht, das war unsere Agenda ungefähr 2,5 Jahre lang, bis wir an den Punkt gekommen sind zu sagen, Moment, eigentlich können wir jetzt sehen, wir haben hier ein Geschäftsmodell etabliert, im Markt etabliert, mit einer zunächst Fantasiewährung, einem Fantasie-Ads-Produkt, was jetzt aber auf so einem relevanten Kundenvolumen gebucht wird, dass wir eigentlich damit auch profitabel sein könnten. Und das heißt, dass wir gar nicht zwangsläufig jetzt auf eine nächste 10-Millionen-Runde angewiesen sind, um weiterzumachen. Und das ist ja sozusagen dieses sehr gnadenlose System von VC oder risikokapitalgetriebenen Startups. Du brauchst irgendwann wieder Geld, weil du wahnsinnig viel verbrennst, weil du so schnell wie möglich wächst. Und entweder hast du dann die entscheidende Benchmark geknackt und kriegst die nächsten 20 Millionen hinterher, niemals hinterhergeworfen, aber investiert, oder du bist raus. Und da haben wir gesehen, dass wir da eine andere Route einschlagen können. und dass wir profitabel werden können, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und auf diesem Kurs sind wir jetzt gerade unterwegs, dass wir diesen Beweis liefern wollen, dass wir sozusagen mit diesem Kernprodukt, was wir geschaffen haben, wo wir auch erstmal verschiedenste Wachstumsbereiche und hypothesengetriebene, experimentgetriebene Seitenarme erstmal ein bisschen zurückgestutzt haben, um diesen Beweis zu liefern. Wir können hier mit einem Team von dann aktuell Mitte 40 Leuten profitabel weiter wachsen und von da aus wieder ganz neue Schritte gehen. Und das ist eine Kursänderung, weil das dann bedeutet, du wirst kosteneffizient und nicht mehr, ich brauche für meinen Markteintritt in Singapur 3 Millionen Euro und ob das funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen.
Das ist doch aber eine sehr luxuriöse Situation, oder? Also
ja, ist es. Es ist also sozusagen, ich bin stolz auf uns, dass wir diesen Weg einschlagen können und ich bin unfassbar stolz, dass wir, wenn wir diese Benchmark genommen haben. Es ist aber auch natürlich eine Übung in Disziplin. Es ist eine radikale Fokussierung und da habe ich auch gelernt, dass, also tolle Ideen und große Visionen zu haben, ist wahrscheinlich eine wichtige Grundausstattung für Gründer und Unternehmer. Fokus zu entwickeln, ist eine, glaube ich, unterschätzte Kompetenz als Unternehmer.
Bei euch konkret bedeutet Fokus, oder bei dir konkret, was bedeutet das?
Fokus auf sozusagen, es gibt ja verschiedenste Wege, wie man unsere Kernkompetenz, Engagement zu erzeugen, monetarisieren kann. Und Fokus bedeutet da, die fantastischen Ideen und Nutzungsmöglichkeiten davon, erstmal alle zu konzentrieren auf ein werbegetriebenes Kampagnenprodukt. Und da sozusagen verschiedene Hypothesen, wie kann das ein Lead-Generierungs-Funnel für unsere für Tech-Unternehmen werden und so weiter. Solche abgehobeneren Ideen erstmal alle einen Schritt dahinten zu packen.
Ja. Eine letzte Frage zu dem Tool tatsächlich dahingehend. Im Lean Startup, dieses Buch, da hat der Eric Ries gesagt, als Investor stellt ihr immer die Frage, optimiert ihr euer Tool oder euer Produkt? Werdet ihr besser? Und dann sagen die Leute natürlich, ja, wir optimieren immer wieder und iterieren und so weiter und so fort. Und dann fragt er, how do you know? Also woher weißt du, dass ihr es wirklich optimiert? Und wie sieht denn da so ein Innovationscycle, so ein Optimierungsprozess aus?
Also ein total zentrales Optimierungsfeld, wo wir so die heilige Dreifaltigkeit unserer Stakeholder, die genau Verlage, Werbetreibende und User sind, zusammenbringen, ist, dass wir wissen, dass wir A, relevanter sind und B, für unsere Kunden ertragreicher, je mehr User da mitmachen. Und es gibt ein Data Engineering Team, das sich allein damit beschäftigt, in einem konstanten Optimierungs- und Verbesserungsprozess, diese Engagementraten zu steigen. Das heißt nicht reißerischere Fragen stellen, überhaupt nicht, sondern das heißt, auf einer sehr technischen Ebene rauszufinden, welcher Kontext ist für welche Frage der richtige. Wie wird das, an welcher Stelle muss das ausgespielt werden, damit es optimal ist? Das geht in wahnsinnige Details rein. Aber da können wir sehen, hat sich jetzt in den letzten 3 Monaten die durchschnittliche Beteiligungsrate massiv gesteigert, weil da 2, 3 goldene Punkte gefunden wurden, die wir bisher nicht gesehen haben. Das ist ein sehr konkretes Optimierungsfeld und eine der vielen Balanceakte, die man ja als Unternehmen und als Gründer hat, ist, man muss besser werden in dem, was man tut und man muss innovativ weiterdenken, darüber hinausdenken. Und da haben wir, sales-relevanten Seite, haben wir jetzt nochmal gesagt, eigentlich könnten wir das, was wir tun, auch nochmal auf einem vollkommen anderen System verkaufen, als wir es bisher verkaufen. Und eine andere, da wird es aber sehr marketing-nerdig, aber sozusagen auf einer anderen Währung verkaufen, als wir das bisher tun.
Pia, wie schaltest du ab?
Also ich war sehr glücklich, als wir von unserem geliebten ersten Office in Mitte nach Kreuzberg gezogen sind, weil das meine Wege verlängert hat. Und Ich fahre da sehr hartnäckig Fahrrad, bei Wind und Wetter, was zu hartnäckigen Husten führen kann. Aber auf dem Fahrrad kann ich extrem gut nachdenken. Und abschalten bedeutet ja auch erstmal einfach eine andere Geschwindigkeit in die Gedanken zu bringen oder eine andere, also so aus diesem so Hier- und Jetzt-Wirbel rauszukommen. Und das erlebe ich als sehr glücksfördernd, diese einfach Zeit auf dem Fahrrad zu haben, wo ich nachdenke. Und dann, klingt immer so trivial, aber ich meine, meine Freunde, die haben jetzt wirklich nur zu so einem begrenzten Anteil was mit der Branche zu tun, in der wir arbeiten, interessieren sich seit einiger Zeit auch nur noch begrenzt für die Details, mit denen ich mich da so rumschlage. Und deswegen sind eine sehr gute Forcierung da drin, dafür was anderes zu machen. Also im Tagesrhythmus kann ich sagen, dass ich mal irgendwie sehr früh aufstehe und dann um 6:30 aber tatsächlich den Stift fallen lasse, weil es auch einfach, bin ich fertig. Ja. Und dann, immer sehr variabel mein Zeitfenster im Abend fülle, aber selten zwischen 7 und 11 mit Opinory. Und manchmal habe ich dann nochmal so einen Schub, wo ich denke, jetzt aber, noch eine richtige Idee für das Thema heute. Und dann abends spät nochmal was mache, manchmal aber auch nicht.
Ja.
Und diese Abende erlebe ich als großen Luxus. Vor allem auch, wenn ich zum Beispiel meinen Mitgründer und Bruder sehe, der 3 Kinder hat, wo ich denke, oh Gott, oh Gott.
Wie also, macht der das? Ja,
es muss einfach wahnsinnig anstrengend sein und sozusagen bei den…
Oder es ist das Gegenteil. Weißt du, dadurch, dass er so dieses völlig konträre Programm zu Hause hat, vielleicht polt ihn das so…
Bestimmt, das ist
runter,
ja,
oder hoch, je nachdem, wie man es sehen möchte.
Aber zumindest sozusagen füllt den Kopf mit einer ganz anderen Welt. Aber was ich daran so… wahnsinnig finde, ist dieser Autonomieverlust. Also ich finde ja fantastisch, am Wochenende und am Abend mir sehr bequem überlegen zu können, ja, hole ich mir jetzt was zu essen oder gehe ich da hier zu dem Dinner dazu oder koche ich was? Mhm. Also so dieses träge, autonome Entscheidungen treffen, das genieße ich im Moment sehr, weil ich weiß, ich will ja auch irgendwann Kinder haben, dass das nicht für immer hält. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes
Verändern. Oder ich weiß es nicht, aber vielleicht ist dann diese Entscheidung treffen können auch wieder so eine Art Zwang, weißt du?
Ja.
Und dieses, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich habe hier 3 Kinder.
Ja.
Kann halt auch befreiend sein. Keine Ahnung, aber.
Also ich glaube allen Eltern, dass es sie effizienter gemacht hat, Eltern zu sein, glaube ich sofort.
Das glaube ich auch,
definitiv nicht in jedem Viertel meines Alltags effizient.
Wie bildest du dich weiter? Liest du Bücher? Machst du irgendwelche Online-Kurse? Also das, was du gerade machst, ist ja zum einen sicherlich Learning by Doing, aber vielleicht auch, hast du ein paar Buchempfehlungen oder?
Für mich sind 2 Sachen da am so zentralsten. Erstmal finde ich es wichtig, dass man sich nicht nur fachidiotisch auf seinem kleinen Industrieverantwortungsgebiet weiterentwickelt, sondern dass der Kopf in verschiedenen Richtungen weiterdenkt. Und da ist, ich lese im Alltag gar nicht so viele Bücher, höre viele Hörbücher, aber vor allem auch Podcasts. Und das ist so, was ich da gerade höre, variiert immer sehr. Ein Podcast, wo ich fast immer das Gefühl habe, da ist eine neue Perspektive, wo man das Gefühl hat, hier wächst das Gehirn gerade ein kleines Millimeterchen aus sich selber, hinaus, ist der Pivot-Podcast von Scott Galloway und Kara Swisher, wo finde ich echt interessant, sozusagen Tech-Industrie-relevante Entwicklungen besprochen werden unter einer kritischen und interessanten Perspektive, politische Entwicklungen aufgegriffen werden und einfach sehr Meinung, diese beiden Leute, die also Kara Swisher und Scott Galloway, die auch beide irgendwie sehr quirky Charaktere sind, überbieten sich da, finde ich, häufig in neuen Perspektiven. Ja. Und das finde ich ja befriedigend, wenn das Gefühl hat, ganz egal, ob ich zustimme oder nicht zustimme, so habe ich das noch nicht gedacht. Also über Audio und mache ich das viel und dann ich liebe Coaches. Also, ist mir fast peinlich zu sagen, aber ich habe eigentlich, im Grunde habe ich 3 Coaches. Und ich nutze die nicht so in dem Modell, da alle 2 Wochen zum festen Termin hinzulaufen, sondern ich aktiviere die virtuos, je nach Thema, was gerade bei mir eine Situation bringt, wo ich nicht weiß, wie arbeite ich jetzt damit? Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und das kann von total konkreten, spezifischen Fragen wie irgendwie jemand hat eine, man steckt in einer Gehaltsverhandlung fest mit Mitarbeiter, bis hin zu, ich habe das Gefühl, seit Jahren mein Potenzial nicht richtig gewichtet auszuleben. Solche großen Krisenfragen, da benutze ich meine Coaches für und erlebe das als einen totalen Weiterentwicklungskatalysator, so vertraute externe Perspektiven zu haben, die einen da voranbringen.
Spannend.
Und das sind manchmal nur 5 Minuten Telefonate, die schon reichen. Manchmal sind das eben mehrere Stunden, die man zusammensitzt.
Cool. Coach bedeutet ja, du sprichst quasi das Problem an und versuchst dich da auch selbst wieder rauszuholen, ne? Also, und Beratung wäre jetzt, du solltest das und das und das machen, und Coaches hören ja eher und hören eher zu und bouncen dann so mit die Fragen zurück.
Genau, die Fragen, die in der Regel dazu führen, dass man das Problem, mit dem man gekommen ist, nochmal dechiffriert und sieht, okay, da ist eigentlich ein anderes Problem da hinten.
Ja.
Da muss ich mal hinlaufen. Und da, ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle, wie man mit Coaches oder auch Therapeuten, also 2 von denen, mit denen ich arbeite, sind auch gleichzeitig Therapeuten, und das ist natürlich, verwischen da die Grenzen. Und am Ende ist es immer, sind die Themen, die an die Substanz gehen und deswegen einen, auch wenn man die anfasst, stark weiterbringen können, da wird es immer psychologisch. Und da geht es auch sehr schnell in irgendwelche vergammelten Komplexe rein, die man noch mit sich rumschleppt.
Die wir jetzt hier leider nicht mehr ansprechen können. gibt es einen Ratschlag, den du Gründern und Gründerinnen geben würdest, wo du sagst, das hätte ich gerne am Anfang auch gewusst? Etwas, was man vielleicht so in Büchern nicht lesen kann oder in Podcasts nicht hören kann, was man jetzt nicht so häufig anspricht.
Also vor allem in der Frühphase ist ja Mut ganz schön wichtig. Und ich erlebe diese Gründungsphase, in der wir natürlich immer noch stecken, weil wir immer noch, also wir sind nicht mehr in der frühen Gründungsphase, aber in der Aufbauphase immer noch, ist, dass es auf so vielen Ebenen Mut braucht. Nicht nur also zum Notar zu gehen und ein Unternehmen anzumelden, braucht keinen Mut. Kann man als symbolischen Akt zelebrieren, aber da braucht es noch keinen Mut für. Aber man muss ja sehr viele innere und äußere Grenzen überschreiten. Und da also den Mut zu haben, nach innen zu gucken und zu sehen, was kann einen davon ab, was hält einen möglicherweise davon ab, dahin zu gehen.
Mhm.
Und
es gibt so viele Dinge.
Ja, genau. Und häufig sind die äußeren Hindernisse nicht ganz so entscheidend wie die inneren Hindernisse. Und da braucht man schon einen sehr mutigen, klaren Blick in sich selber rein, um sich da durchzulavieren. Und diesen Mut, den wünsche ich Menschen und Gründerinnen.
Mhm. Manchmal Frauen mehr als Männer, ne?
Ich glaube, das ist dieses an sich Glauben ist ein größeres Frauenthema als Männerthema, obwohl ich glaube, es verschiebt sich jetzt auch schnell und sehr, und es ist natürlich eine oberflächliche Beobachtung.
Ja, und das Thema ist manchmal auch sehr müßig, aber
ja. Aber ich sehe schon interessante Unterschiede zwischen meinen Mitgründern und mir, teilweise geschlechtsspezifisch.
Ah ja.
Also ich habe beobachtet, dass Max und Cornelius, meine beiden Mitgründer, eine Tendenz hatten oder viel stärker daran waren, eigene Regeln zu setzen. Also ganz triviales Beispiel, man muss bei irgendeiner Konferenz pitchen, die sagen, kannst du bitte 7 Tage vorher die Präsentation schicken? Man schafft es aber leider nicht.
Mhm.
Wo man im Worst Case mit einer sehr klischeehaften Frauendenke irgendwann sagt, ja, dann muss ich halt alles andere verschieben. Und die sagen, dann schickst halt nicht 7 Tage vorher, sondern bringst halt mit auf den USB-Stick oder so. Und ganz selbstverständlich eigene Regeln setzen und nicht die Regeln und das System der anderen als gegeben und danach muss ich mich richten anzunehmen. Das musste ich lernen, und da hatte ich viele Erkenntnismomente, weil ich da auch nochmal verstanden habe, warum sind vielleicht Mädchen in der Schule immer besser? Ja, weil sie ein ganz großen Scheiß darauf geben, welche Note sie bekommen. Meinem Bruder und vielen Jungs, die ich kenne, war das einfach absolut egal. Und wenn man selber etwas gründet und sich selber eben an erste Stelle setzt, dann bist du derjenige, der Regeln setzt und kannst dich nicht nach den Regeln der anderen gründen, sonst kommt man nirgendwo an. Und das habe ich an Paradebeispielen von meinen Mitgründern, die sehr stark darin sind, eigene Regeln zu setzen, gelernt. Und das würde ich als einen entscheidenden Unterschied und auch etwas, was ich jemandem rate, die Regeln der anderen zu hinterfragen und sich selber darin zu erziehen, die nicht als zugegeben anzunehmen. Das, glaube ich, können viele Frauen lernen.
Als letzte Rubrik habe ich immer Hashtag frag die Rat. Vielleicht gibt es eine Entscheidung, vor der du, also an der du gerade haderst. Vielleicht gibt es einen Rat, den du brauchst. Eine Frage, die du mir stellen möchtest.
Oh, das ist eine gute Ausgangsfrage, Endfrage. Lass mich einmal kurz nachdenken.
Es kann total klein sein, aber es kann auch hypergroß sein.
Also wahrscheinlich ist diese Frage schon nicht mehr relevant, wenn der Podcast kommt, aber vielleicht ist es auch interessant, aus der Rückblende zu sehen, was man sich da so für Gedanken gemacht hat. Aber wann würdest du im Blick auf Corona Krisenstand ausrufen und alles auf Worst-Case-Szenario bürsten? Oder vielleicht mal kleiner angefangen. Würdest du alle Mitarbeiter nach Hause schicken?
Ganz ehrlich, also bei uns, wir haben das schon gemacht. Wir haben gesagt, ab jetzt nur noch Homeoffice, weil es für uns nicht relevant ist, ins Büro zu kommen. Und ich würde das hier auch machen, falls es nicht wirklich wichtig ist, dass man hier vor Ort ist. Nicht nur, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen, sondern vor allem auch diejenigen zu schützen, für die es vielleicht noch relevanter ist, dass sie vor diesem Virus geschützt werden. Weil es kommt ja dann häufig auch so dieses Hehe und mir wird schon nichts passieren, aber es geht ja meistens auch nicht um diejenigen, sondern um die anderen, die man kennt. Ich würde das jetzt schon machen, einfach weil wir einfach zu wenig wissen über den Virus. Genau, da, also Krisen, ich würde das jetzt noch nicht irgendwie Krisensituation oder so nennen, sondern einfach eine Vorsichtsmaßnahme.
Ja. Dann gehst du jetzt raus und sagst, geht alle nach Hause.
Juhu!
Frag die Rat. Nee, ich weiß, das ist, ich finde es eine schwierige Frage. Aber,
aber es ist natürlich bei 40 Leuten oder 60 Leuten nochmal eine andere Geschichte als bei uns. Wir sind halt 6, ne? Und ob wir jetzt zusammen in einem Büro sitzen oder zu Hause sitzen, ist vielleicht jetzt nicht so der große Unterschied wie bei euch.
Da kann man aber wiederum sagen, sozusagen, dass Verbreitungspotenzial ist bei einer höheren Zahl natürlich größer.
Und ich habe hier auch schon einige Hüsterle gehört.
Okay. Ja. Mhm. Danke für den Rat.
Bitteschön. Pia, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Es war total spannend.
Ja, hat Spaß gemacht.
Danke. Ciao.
Rat ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Lynda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Lynda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss!